NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. August 1769. Der Geburtstag des französischen Kaisers Napoleon Bonaparte.
Ein hässliches Loch hat das Titelblatt einer historischen Abschrift von Beethovens Eroica, seiner dritten Sinfonie. Schuld an dem Loch ist Napoleon.
Beethoven ist am Anfang ein großer Anhänger Napoleons und möchte die Eroica ihm widmen. Dann erfährt er von der Kaiserkrönung und kriegt einen Wutanfall.
Günther Müchler, der zum 250. Geburtstag Napoleons eine neue Biografie des Revolutionärs auf dem Kaiserthron geschrieben hat.
Nun wird auch er alle Menschenrechte mit den Füßen treten, nur seinem Ehrgeiz zu frönen.
Schimpft Beethoven über die Selbstherrlichkeit seines Helden.
Mit einer Rasierklinge schneidet er aus der Partitur die Widmung heraus.
Als könne man die Tyrannen der Geschichte ausradieren. Napoleon Bonaparte. Erst verteidigt er die revolutionären Versprechen einer neuen Zeit. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Dann überzieht er Europa mit Kriegen.
Es ist überhaupt keine Frage, dass Napoleon eine große zivilisatorische Leistung betreffend der Rechtsprechung, der Militärorganisation, der bürgerlichen Freiheiten und ähnliche Dinge in Gang gebracht hat.
Der Journalist und Buchautor Andreas Platthaus.
Jetzt können wir gerne eine Art nettes Abwägespiel veranstalten, ob das den Tod von Millionen von Menschen, die durch die napoleonischen Kriege gefallen sind, tatsächlich wert gewesen ist.
Nie gab es länger als ein paar Monate Frieden unter Napoleon.
Der Mann hat seine ganze Macht darauf gegründet, dass er Frankreich die ganze Zeit im Krieg gehalten hat und damit auch geeint hat.
Napoleon war ein Usurpator, ein Aufsteiger aus kleinstem Adel, ein Ausländer zudem. Es gab keine hierarchische Tradition, die ihn auf den Thron der von ihm geschaffenen Grande Nation hätte bringen können.
Der hat sich die Macht in gewisser Weise wirklich erobert. Und dafür braucht man die Unterstützung einer breiten Mehrheit in der Bevölkerung. Und er ist nicht der einzige, und da muss man jetzt das Wort einfach sagen, Diktator gewesen, die wir in den nächsten 200 Jahren gesehen haben, die genau auf diese Art und Weise die Leute hinter sich gehalten haben. Ein Krieg nach dem anderen, Mussolini können wir nennen, Hitler können wir nennen, diverse mehr. Und Napoleon ist der Erste in dieser Reihe. Ein sehr moderner Mensch, aber unglücklicherweise ein Diktator.
Napoleon Bonaparte wird am 15. August 1769 auf Korsika geboren. Die Mittelmeerinsel gehörte jahrhundertelang zur Republik Genua, war kurz unabhängig und steht seit Napoleons Geburtsjahr unter französischer Besatzung.
Napoleon.
Mit Glück, sicher auch Bestechung, gelingt es den Eltern, ein Stipendium des französischen Königs für den knapp 9-Jährigen zu erwirken. Napoleon wird nach Autun geschickt, um Französisch zu lernen. Ab 1779 auf die Kadettenschule von Brienne. 1784 besucht er die renommierteste Militärakademie ganz Frankreichs, die École Royale Militaire in Paris. Er verlässt die Schule 1785 als kleiner Unteroffizier. Sein Sold ist bescheiden.
Napoleon. Die nächsten Jahre wird er pendeln zwischen Festland und Insel, um für seine Mutter und die vielen Geschwister zu sorgen. Der Vater ist inzwischen gestorben. Napoleons Familiensinn ist enorm ausgeprägt und wird es bleiben. Seiner halben Verwandtschaft verschafft er später Titel oder Thron. Notfalls kreiert er neue Herrschaftsgebiete, wie 1807 das Königreich Westphalen, als dessen Regenten er Bruder Jerome installiert.
1789. Der Sturm auf die Bastille.
Napoleon ist da in Paris, wird Zeuge der Unruhen, die zum weltgeschichtlichen Erdbeben mutieren. Er begrüßt die Revolution, wie sollte er nicht? Der Journalist und Napoleon-Experte Günther Müchler.
Dass er, der nach den Maßstäben der alten Zeit aus dem Nichts kam, es schaffen würde, zum Kaiser der Franzosen zu werden, das verdankt er einzig und allein der französischen Revolution, der großen Gleichmacherin.
Wenige Monate nach dem Sturm auf die Bastille werden in Frankreich die feudalen Vorrechte abgeschafft. Jetzt drängt es Männer aus dem Bürgertum auf die vorderen Plätze. Journalisten, Schriftsteller, Rechtsanwälte.
Das ist möglich, weil durch die Egalité nicht mehr nach Geburtskataster entschieden wird, wer Karriere machen kann, sondern nach Leistung. Da marschiert an vorderster Stelle die Armee.
Der Grund? Viele Offiziere der königlichen Armee sind ins Ausland geflohen, um von dort die Revolution zu bekämpfen.
Es liegt auch daran, dass die neuen Herren in Paris sich den Luxus leisten, die wenigen verbliebenen, erfahrenen Generäle bei Erfolglosigkeit oder politischer Abweichung unter die Guillotine zu schicken. Deshalb wird die Armee zu einem Tummelbecken junger Talente.
Unter ihnen der kleine Corse, der so klein wie überliefert nach damaligen Maßstäben gar nicht war, nämlich fast 1,70 Meter.
Es muss ein außerordentlicher Zauber von diesem Mann ausgegangen sein. Er hat auch eine natürliche Autorität, die ihn dazu befähigt, als er als Jungspund 1796 mit dem Kommando der Italienarmee betraut wird, dass die dienstälteren Offiziere nach kurzem Zögern sich ihm unterwerfen, weil sie sein großes Talent, seine Willenskraft, seine Handlungsschnelligkeit, seine Entschiedenheit entdecken und anerkennen.
Der Italienfeldzug. Obwohl er 2 Tage vorher geheiratet hat und die Truppe, die er übernimmt, reichlich verlottert ist, zögert er keine Minute. Er hat Josephines Porträt mit dabei und beguckt es alle paar Stunden zur Belustigung seiner Männer, die er in atemberaubendem Tempo gen Italien jagt, über den Apennin bei strömendem Regen.
Marschieren, marschieren, marschieren. Er sagt einmal, ich habe meine Siege mit den Stiefeln meiner Soldaten errungen. Also er ist ungeheuer schnell. Und basierend auf dieser Schnelligkeit gelingt es ihm, die beiden Armeen, denen er im Italienfeldzug gegenübersteht, den Piemontesen und vor allem den Österreichern, zu trennen und nacheinander auszuschalten.
Am Abend des 10. Mai 1796 zieht Napoleon in Lodi ein. Selbstbewusst schreibt der neue Herr der Lombardei ans Revolutionsdirektorium in Paris:
Ich hoffe, dass ich Ihnen bald die Schlüssel von Mailand und Padua schicken kann.
Ein halbes Jahr nach dem triumphalen Feldzug in Oberitalien schickt das Direktorium Napoleon in ein neues Kriegsabenteuer.
Mai 1798.
Ägypten soll zur französischen Provinz gemacht, der Indienhandel des Erzfeindes Großbritannien dadurch blockiert werden. Die Expedition wird zur Geburtsstunde der modernen Ägyptologie. Grundlage sind sensationelle Funde, die französische Archäologen bei Grabungen damals machen. Militärisch und politisch allerdings endet die Präsenz der Franzosen am Nil mit einem Fiasko und dem Abzug ihrer Truppen 1801. Da ist Napoleon längst nicht mehr vor Ort.
Der Lump ist in vollgeschissenen Stiefeln abgehauen.
Wie es der in Ägypten zurückgelassene, nun neue Chef der Orientarmee formuliert. Bonaparte war, als es brenzlig wurde, still und heimlich davongesegelt. Zurück in Frankreich feiert man ihn, erstaunlicherweise. Das Land liegt in Agonie. Gesucht wird ein Erlöser.
Die Revolution ist am Ende 1799. Das liegt daran, dass es Exzesse gegeben hat. Denken Sie an den Terror, der viele, viele Todesopfer gekostet hat. An den Bürgerkrieg, der allein in der Vendée 250.000 Opfer gefordert hat.
Es herrscht Hyperinflation, die Staatskasse ist leer, der Handel liegt weitgehend danieder. Die Franzosen sind erschöpft von einem Veränderungsprozess, der ständig Neues bringt.
Wenn im Jahre 1799 es so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl in Frankreich gibt, dann ist es das Bedürfnis nach Ruhe. Diese Ruhe, das Ende des Dauerstresses, scheint der junge und erfolgreiche General Bonaparte zu versprechen.
10. November 1799.
Der sogenannte Brumaire-Putsch, so heißt der Monat nach dem Revolutionskalender, entmachtet Direktorium und Rat der 500. Aber ist es ein Putsch? Nennenswerte Gegenwehr gibt es nicht. Ein Konsulat aus 3 Mitgliedern wird errichtet. 5 Jahre später krönt sich der erste unter ihnen zum Kaiser. Die Bevölkerung ist begeistert. das Monarchieverbot von 1792 vergessen. Für viele Historiker markiert Napoleons Griff zur Krone den Moment, da etwas kippt. Den Augenblick, da der Mann, der noch kurz zuvor mit seinem gigantischen Reformwerk, dem Code Civil, die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz festgeschrieben hat, die Freiheit der Berufswahl, die Gleichstellung unehelicher Kinder oder das Recht auf Ehescheidung, da dieser Mann nun zum Monster wird, größenwahnsinnig, ein Tyrann. Günther Müchler widerspricht.
Die Allgewalt Napoleons ist bereits in der Brumaire-Verfassung angelegt.
Und betont,
wichtig ist festzuhalten, dass sich Napoleon den Weg dorthin nicht freischießen muss. Napoleon wird in all diesen Jahren getragen von der Zustimmung und von den Interessen eines großen Teils der politischen Elite.
Auch die einfachen Leute versammelt er hinter sich. Wie aber wird er zu einer Person, die das ganze Volk kennt? Es gibt ja keine Medien im heutigen Sinn.
Er schafft es dadurch, dass er sich bestimmte Accessoires und Gesten zulegt.
Den berühmten Hut, einen Zweispitz, aber falsch aufgesetzt. Seinen langen grauen Staubmantel, die bescheidene Uniform, die unter die Weste geschobene Hand.
Alles ist darauf bedacht, ihm eine Wiedererkennbarkeit zu schaffen, und das gelingt ihm.
Auch weil er auf jedem Feldzug Maler dabei hat, die ihn porträtieren. Und er gründet Zeitungen, die über ihn schreiben. Doch die junge Republik ist instabil. Sie wird von außen bekämpft, den Mächten des Ancien Regime, und genauso von innen. Napoleon lebt mit einer ständigen Attentatsdrohung.
Diese Drohung ist kein Schlossgespenst, sondern ganz real. Die Republik ist ja wie Napoleon selbst, wie ein Parvenu, dem es an Anerkennung fehlt, der für seine Legitimität kämpfen muss. Und Napoleon, und nicht nur Napoleon allein, erkennt in der Kaiserkrönung, also in dem Rückgriff auf eine ältere Herrschaftsform, die aber noch die verbreitete ist in Europa, eine Stabilisierung des Systems. Dass das am Ende daneben geht, steht auf einem anderen Blatt.
Lange Zeit geht es gut. 1810 wird der Emporkömmling Schwiegersohn des österreichischen Kaisers, nachdem er Josephine wegen eines ausbleibenden Erben verlassen hat. Sein Herrschaftsbereich wächst und wächst, reicht von Lübeck bis Barcelona, von Rom bis Le Havre, von Triest bis Bordeaux.
5 Jahre später ist alles aus. Ab in die Verbannung.
Die Gründe für Napoleons Niedergang?
Der Spanienkrieg schon 1807, der beim Volk eine nationale Begeisterung wecken wird, die später das ganze von Napoleon besetzte Europa erfasst. Der Fehler der Kontinentalsperre, die nicht viel bringt außer Unmut beim Volk. Der desaströse Russlandfeldzug. Schließlich die letzte Schlacht, sein Waterloo.
Aufstieg und Fall in nur 2 Jahrzehnten. So erstaunlich wie das Umschlagen der Napoleon-Begeisterung in Hass und Verachtung, so bemerkenswert, dass sich nach Bonapartes Tod 1821 das Blatt einmal mehr wendet.
Napoleon erlebt nach seinem ja doch ziemlich jammervollen Ende eine Wiederauferstehung, weil man merkt, die Bourbonen, die auf den Thron zurückgekehrt sind, sind reaktionär. Man sieht, dass viele Fortschritte in Frage gestellt werden. Man merkt auch, dass man jetzt von Mittelmäßigkeit regiert wird und nicht mehr von einem Genie wie Napoleon.
1840 wird Napoleons Leichnam von St. Helena nach Paris überführt und mit großem Pomp im Invalidendom beigesetzt. Auch Beethoven hat irgendwann seinen Wutanfall bereut. Geschrieben auf Bonaparte, notiert er nachträglich mit Bleistift auf der Partitur seiner Sinfonie, direkt neben dem Loch.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Napoleon Bonaparte, der heute vor 250 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.